unter den Linden. Der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, ich habe eine Wettervorhersage für morgen für Sharm el-Sheikh, 23 Grad, Wassertemperatur 21 Grad am Roten Meer. Ja, wenn Sie auf die Internetseiten einiger Reiseveranstalter heute geschaut haben, dann werden Sie mitgeteilt bekommen haben, dass in den Touristenzentren am Roten Meer in Ägypten eigentlich alles ruhig sei. Allerdings stellt man mit Bedauern fest, dass Kairo und Nilfahrten gerade nicht möglich sind und man deshalb auch von einer Reise nach Ägypten abrät. Ja, ich habe mich gefragt, ist das jetzt Gelassenheit oder einfach nur Zynismus, dass angesichts eines oder dass ein drohender Badeausfall schlimmer wiegt als die Angst vor dem Zerfall oder vor dem Angst vor einem Implodieren der arabischen Welt. Man ist überrascht, 4 Stunden, Flugstunden, ist Kairo von Frankfurt entfernt, ein bisschen mehr, je nachdem. Und die Schockwellen, wenn dieses Nordafrika, wenn die arabische Welt in sich zusammenfällt, werden auch in Deutschland deutlich zu spüren sein. Und deshalb, um zu erfahren, was das nun tatsächlich für uns bedeutet, was dort für Prozesse abgehen, um es zu verstehen, habe ich mir ja die Experten schlechthin eingeladen, die man zu diesem Thema einladen kann. Ich freue mich sehr herzlich oder freue mich sehr, dass, ich darf das sagen, der Urvater der Nahost- und Islamexperten bei uns ist, Peter Schollatour. Herzlich willkommen. Und ich begrüße den Islamwissenschaftler und Politologen, langjährigen Nahost-Korrespondenten der Zeit, Michael Lüders. Herzlich willkommen. Herr Schollatour, wir sehen die Bilder, wir bekommen einen groben Einblick, dass es dort große Unruhen gibt, dass es sehr unübersichtlich ist. Können Sie uns sagen, welche historische Dimension Sie hinter diesen aktuellen Vorgängen vermuten? Ist das epochal, was da passiert?
Ich glaube ja. Bisher war es so gewesen, dass man sich ausgerechnet hatte, wenn ein Regime die volle Kontrolle über die Sicherheitskräfte, die Sicherheitsdienste, die Mukhabarat, die in der arabischen Welt eine ungeheure Rolle spielen und über die Armee verfügen, dass da nichts passieren kann, dass also, sagen wir, der Straßenaufstand nicht möglich ist. Und das ist in Tunesien zum ersten Mal geglückt. Wie das jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Aber jedenfalls, dass der Präsident Ben Ali so plötzlich die Flucht ergreifen musste, ist schon ein sehr, sehr erstaunliches Phänomen.
Es gibt viele, die vergleichen diese Situation mit einer Situation in den 80er Jahren, als die kommunistischen Regime im Osten zusammenbrachen. Ist das zu weit hergeholt? Ist das zu dick aufgetragen? Oder ist es doch vergleichbar?
Nein, ich finde es nicht zu weit hergeholt. Ich bin der Meinung, dass das, was hier passiert, wirklich eine historische Zäsur ist, vergleichbar dem Fall der Berliner Mauer. Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit der arabischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die arabischen Völker es schaffen, durch einen Aufstand, der durch alle Schichten der Gesellschaft geht, ihre verhassten Regime in die Pflicht zu nehmen, Ben Ali in Tunesien in die Flucht zu treiben und möglicherweise auch Mubarak in Ägypten aus dem Amt zu entfernen. Es ist ein Demokratieerlebnis der ganz besonderen Art und das ist sehr positiv zu bewerten.
Ja, das ist ja genau das, was wir, glaube ich, zunächst einmal versuchen müssen zu klären und aufzuklären. Was für eine Form von Protest ist das? Es gibt ja viele Formen von Protest. Die arabische Welt ist uns oft immer noch fremd, trotz aller Bücher, die darüber geschrieben werden. Was ist denn jetzt der Auslöser? Ist es der zu hohe Brotpreis? Ist es eine ökonomische Situation? Was ist der Auslöser? Was ist passiert?
Das ist zweifellos, sagen wir, die flagrante Korruption der Regierenden, ich war ja auch, die ja auch so viel geleakt, also dann publik gemacht worden sind. Also diese neuen elektronischen Medien dürfen nicht unterschätzen, Facebook und so weiter. Das hat eine erstaunliche Rolle gespielt. Hat es ja auch beinahe in Teheran gespielt, nicht wahr? Die wirkliche Empörung ist, was im Grunde der Ausdruck der Ägypter vor einer Zeit, Kifaya, jetzt ist genug, es reicht. 30 Jahre Diktatur mit Wiederwahlen von mehr als 90% und so weiter, das wollte man sich nicht gefallen lassen und man wollte wohl auch eine größere Möglichkeit der Meinungsfreiheit haben und dann dazu war es doch ein ziemlich hässliches Polizeiregime, nicht wahr? Die Folterkammern von Ägypten waren bekannt, es wurden sogar Guantanamo-Häftlinge dort in Spezialisten Journalisten überantwortet, um ausgequetscht zu werden. Also es war in dem Bezug für den Touristen, ergab sich da kein großes Anschauungsmaterial.
Nochmal zu der Frage, woher dann plötzlich so ein Funke kommt. Die Situation, dass wir es dort mit Regimen zu tun haben, die vor allen Dingen eins garantieren, Stabilität, ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren bekannt. Woher jetzt, warum jetzt und warum in dieser unglaublichen Heftigkeit? Woher kommt das?
Es war mehr oder weniger ein Zufall, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert. Es hätte auch 2 Monate später oder 2 Monate vorher passieren können. Es gibt manchmal Momente in der Geschichte, wo der Flügelschlag eines Schmetterlings in Hongkong wirklich einen Wirbelsturm in New York auslösen kann. Und das ist hier geschehen. Die Selbstverbrennung eines einfachen Tunesiers war ein Fanal für die tunesische Bevölkerung, die sich mit ihm identifizieren konnte. Diesen Menschen, der versuchte, seine Familie zu ernähren, von der Polizei, die korrupt ist, in die Enge genommen wurde, seine Existenzgrundlage verlor. Er hat sich dann verbrannt. Und die Tunesier, die schon seit Jahren unter dieser Repression gelitten haben, sind dann auf die Straße gegangen. Das war mehr oder weniger Zufall, dass das dann auch so eskaliert ist. Entscheidend war, die Armee hat Ben Ali fallen lassen und nicht zurückschießen, hat nicht zurückgeschossen. Das war sozusagen der Startschuss. Jetzt geht es weiter in Ägypten. Man kann sagen, dass die Ära der arabischen Herrscher, alter Herren, die mit Hilfe ihrer Familien, ihrer Clans, einer kleinen korrupten Machtelite, die systematisch die Staatskasse geplündert hat seit Jahrzehnten, diese Ära ist jetzt vorbei. Und wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Aber wir sollten uns hüten, immer nur schwarz-weiß zu denken, nach dem Motto, entweder wir haben einen pro-westlichen Diktator wie Mubarak oder aber es droht die Islamische Republik Ägypten. Die Verhältnisse sind viel differenzierter als das und ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die jetzt ihre Freiheit suchen, die eine Diktatur gegen die nächste eintauschen wollen.
Das sind ja viele Begriffe, mit denen man immer ganz, aus meiner Sicht immer ganz vorsichtig hantieren muss, weil unter Freiheit versteht ja immer jeder irgendwie oft was anderes. Nochmal zu der ökonomischen Situation. Die Selbstverbrennung geschah, weil jemand einen Parkplatz vermieten wollte, soweit ich das gelesen habe, und dafür eine Genehmigung wollte und die einfach nicht bekam, weil er einfach nicht vorgelassen wurde zu der entsprechenden Stelle, also Korruption.
Weil er nicht geschmiert hatte,
ja, genau. Ja, ja. Es ist aber über Jahrzehnte gelungen, diesen Herrschern, Diktatoren, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, das eigene Volk zu schmieren. Das scheint ja offenbar gelungen zu sein. Wir hatten schon mal vor 2 Jahren eine Brotkrise in dieser Gegend der Welt, wo das Brot teurer wurde. Dann hat man es sehr günstig, um nicht zu sagen, man hat es verschenkt wieder. Man hat die Gelder in die Hand genommen, um den Leuten was zu essen zu geben. Diesmal scheinen solche Maßnahmen nicht zu helfen. Warum? Was ist anders?
Ja, weil auch die Möglichkeiten, sagen wir, einer wirklichen Änderungen unter dem jetzigen Regime kaum vorstellbar ist. Es hat ja einen Ansatz zu einer Form von Sozialismus in Ägypten gegeben unter Gamal Abdel Nasser. Er hat versucht, einen arabischen nationalen Sozialismus zu schaffen. Das ist im Grunde misslungen, auch seine industriellen Projekte waren. Aber es war wenigstens doch relativ gut gemeint, muss man sagen. Es gibt aber einen Präzedenzfall für einen Aufstand des Volkes im Maghreb, das Algerien. Und ich finde, das ist etwas, was uns Angst machen sollte.
Aber denn gegen eine Kolonialmacht damals?
Nein, der französische Befreiungskrieg gegen die Franzosen war seltsamerweise von den Franzosen militärisch gewonnen. Mhm. Die Amerikaner studieren das jetzt. Es gab, ich habe den Algerienkrieg sehr genau. Aber politisch eben nicht lösbar. Das muss man eben erkennen. Und dann hat eben die Befreiungsfront die Macht übernommen. Aber die Befreiungsfront hat sich sofort militarisiert. Der General Boumediene hat die Macht übernommen und bis zu seinem Tod bewahrt. Und jetzt im Schatten von Bouteflika, der ein ziemlich unbedeutender Mann ist, profilieren sich irgendwelche Generale, die man nicht weiß. Aber in Algerien hatte eine Wahl stattgefunden, die ausnahmsweise ehrlich war. Die Militärs hatten sich wohl in der Lage verschätzt. Und die Islamische Heilsfront, die bis dahin eine gemäßigte Partei war, die ihre Anhänger gewonnen hatte, durch Sozialaktion. Das ist ja die Stärke der Islamischen Partei, dass sie mit Sozialaktionen. Die Hamas hat auch so ihre Anhänger gewonnen. Und die hatten die Wahlen praktisch gewonnen. Normalerweise hätte der Westen dann sagen müssen, ja prima, die Demokratie hat triumphiert. Und dann hat das Militär mit einer ungeheuren Brutalität zugeschlagen. Und aus der relativ harmlosen Heilsfront Islamiyat-Nikas ist dann also eine radikale Kämpfergruppe geworden, diese Gruppe Islamic Armee, die noch weiter existieren übrigens. Es ist nicht mehr, es sind 150.000 Leute getötet worden. Und Algerien ist wahrscheinlich eines der repressivsten Länder im Moment.
Lassen Sie uns nochmal das Vergleichbare oder Nicht-Vergleichbare ein bisschen suchen. Ist der Protest in Tunesien vergleichbar mit dem in Ägypten? Sind es die gleichen Menschen soziologisch betrachtet? Ist es die gleiche Gruppe? Ist es eine bestimmte soziale Gruppe? Oder ist es in Tunesien politisch anders motiviert als in Ägypten? Weiß man überhaupt irgendwas über die Leute? Wer sind diejenigen, die diesen Protest tragen?
Die Träger dieses Protestes sind in beiden Ländern ähnlich. Es sind zunächst einmal wirklich alle Kreise der Gesellschaft, vom einfachen Bauern bis hin zum Hochschullehrer, die sich daran beteiligen. Und die Ursachen sind vergleichbar. Sie gelten auch für andere arabische Länder, weswegen ja die Regime dort auch Angst haben, vor allem Strohfeuer. Das ist, wir haben ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die jünger ist als 20 Jahre. Diese Menschen haben aber keine Perspektive. Wenn sie ein junger Tunesier sind, ein junger Ägypter.
Das muss man nur mal ein bisschen in Ruhe, weil die Zahl ist so unglaublich. Wie hoch ist der Prozentsatz der unter 30-Jährigen in Tunesien und in Ägypten? Es ist unglaublich.
Ja, wenn Sie nach den unter 30-Jährigen fragen, dann sind es etwa 70-75% der Bevölkerung. Also das ist also eine sehr, sehr junge
Gesellschaft. Etwas, was wir in Europa nicht mehr kennen.
Was wir hier so nicht kennen. Und das Problem ist nun, dass diese nachrückende Generation keine Chancen hat, irgendetwas zu werden. Sie können noch so begabt sein, wenn sie nicht das Privileg haben, in die richtige Familie geboren worden zu sein, dann bleiben sie ewig der Sohn des Gemüsehändlers. Sie haben keine Chance, ihren gesellschaftlichen Aufstieg durchzuführen, egal wie sehr sie sich auch bemühen. Wenn man nicht zu der korrupten Elite gehört, die vielleicht 3-5% der Bevölkerung umfasst, wenn man nicht zur bürgerlichen Mittelschicht gehört, also Leute wie Sie oder ich, die aber dort in diesen Ländern vielleicht 20% der Bevölkerung ausmacht, dann gehört man zu Millionen her, 3/4 der Bevölkerung, derer, die von der Hand im Mund zu überleben versuchen, die 2-3 Jobs machen am Tag. Auch Hochschullehrer müssen mehrere Jobs machen, um einfach ihre Familien zu ernähren. Während die Mubarak-Familie so reich ist, dass ägyptische Ökonomen sagen, dass Ägypten seine Staatsschuld sofort begleichen könnte, seine Auslandsschulden, wenn das von der Familie Mubarak ins Ausland transferierte, sprich gestohlene Kapital auf einen Schlag zurückgezahlt werden würde an Ägypten. Das ist die Dimension, von der wir hier reden. Und es erklärt die ungeheure Wut. Es ist übrigens nicht nur die Ökonomie, es ist auch das Gefühl der Demütigung durch diese furchtbaren Regime. Und die Menschen dort sind ja nicht dumm. Sie sehen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Sie sind frustriert angesichts der Skrupellosigkeit ihrer Regime und sie sind frustriert angesichts der Politik des Westens, die Freiheit, Demokratie und Menschenrechte predigt, aber die Durchsetzung eigener Interessen meint.
Was erstaunt in der Berichterstattung, heißt es, das ist jetzt kein islamistischer Aufstand oder ein von Islamisten betriebener Aufstand, sondern er ist eine Art bürgerlicher oder sozialer Aufstand. Würden Sie das auch sagen? Oder wer wird am Ende derjenige sein, der von diesen Umwälzungen profitieren wird?
Das ist bis jetzt der Fall. Es ist also, im Grunde sind es eher gemäßigte Gruppen, die, sagen wir, die diese Revolte ausgelöst haben, auch sehr viele Intellektuelle eben dabei, die eben zwar ihre Diplome haben, aber nichts damit anfangen können. Und denen ist das, sagen wir, das Volk der Städte und so weiter verfolgt. Jetzt auf einmal hört man davon, dass also die stärkste Partei, die nicht zugelassen ist im Moment, aber die sich als stärkste Partei profiliert hatte. Früher war es bei unserem König, war es die Wafda-Partei, aber die ist verschwunden.
Wir reden jetzt von Tunesien.
Von Ägypten.
Von Ägypten schon, okay.
Und ich habe heute zum ersten Mal gelesen, dass auf einmal auch Leute mit Bärten unter den Demonstranten auftauchen, die nicht nur Freiheit rufen, sondern auch Allahu Akbar. Und schon geht im Westen die Befürchtung um Gottes Willen, dort könnte ja ein islamischer Staat entstehen, wobei wir uns damit abfinden müssen, dass das islamische Staaten sind. Es kommt darauf an, welche Richtung sie einschlagen. Sie werden durch den Westen ja oft erst in den Extremismus getrieben.
Das ist auch eine interessante Erfahrung, die wir, glaube ich, gerade machen. Wir sind ja eigentlich immer ganz froh, deshalb auch die Einleitung, solange wir da zum Schnorcheln hinfahren können, ist einem ja oft die innenpolitische Situation vor Ort zunächst einmal zweitrangig. Hauptsache, man wird nicht bestohlen. Hauptsache, man kann da in Frieden in Urlaub hinfahren. Jetzt erleben wir auf einmal, dass die Urlaubsparadiese nicht mehr so schön sind. Ist es Zufall, dass es ausgerechnet Länder sind, die jetzt betroffen sind, die nicht mit Ölreichtum gesegnet sind, sondern die quasi davon abhängig sind, dass zum Beispiel Tourismus funktioniert?
Ich glaube, dass der Ölfaktor nur eine untergeordnete Rolle spielt, denn Algerien zum Beispiel, Libyen sind sehr ölreiche Staaten und trotzdem müssen sie damit rechnen, dass ihre Bevölkerung oft auch auf die Straße geht. Der Faktor ist nicht der Öl. In den kleineren Golfstaaten, da sind ja nur sehr wenige Einheimische vorhanden. Katar, 200.000 Einwohner, sehr reiches Land. Da kann der Emir jede Protestbewegung oder jede Unzufriedenheit aufkaufen. Das geht aber in großen Ländern weniger gut. Aber grundsätzlich gilt, die Gesellschaft ist in der Bewegung. Sie holt jetzt eine Entwicklung nach, die Osteuropa vor 20 Jahren durchlebt hat. Es ist eine historische Zäsur. Das Problem ist nicht so sehr, dass möglicherweise jetzt die Touristenströme kurzzeitig unterbrochen werden. Der eigentliche Skandal ist in meinen Augen, dass westliche Politik über Jahre hinweg diese Systeme am Leben erhalten hat, aus reiner Bequemlichkeit, aus dem Irrglauben heraus, dass Stabilität Sicherheit bedeute, etwa auch im Kontext des nahöstlichen Friedensprozesses. Aber die Sicherheit, die man glaubte zu haben in diesen Staaten, war wenig mehr als eine Friedhofsruhe. Bemerkenswert finde ich, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, dass in der Tat der Islamismus, der politische Islam, bislang in Tunesien wie auch in Ägypten nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Und ich finde, das sollten wir mal wohlwollend zur Kenntnis nehmen, denn es gibt bei uns immer die Tendenz, wie schon erwähnt, zu glauben, wenn irgendwo Protestbewegungen entstehen in der arabisch-islamischen Welt, dann droht die Islamische Republik Iran. Das ist nicht der Fall. Die Verhältnisse sind sehr viel differenzierter. Der politische Islam ist da in allen Teilen der arabischen Welt. Es kommt aber, wie Herr Scholl-Latour gesagt hat, in der Tat darauf an, welche Richtung er nimmt, ob er die türkische Richtung geht, den Weg des Pragmatismus, gewissermaßen eine islamische CDU, oder ob man den saudischen Weg geht, den Weg des Fundamentalismus.
Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die CDU sich mit der AKP vergleichen lassen möchte, aber das ist ein anderes Thema.
Aber ich finde es sehr wichtig, dass Sie Saudi-Arabien erwähnt haben. Ich glaube, Saudi-Arabien ist wirklich der größte Skandal. Das ist der Staat, der über immensen Reichtum verfügt, der über einen Islam praktiziert, den Wahhabismus, der das strengste und intoleranteste ist, was es überhaupt gibt. Man darf kein Kreuz dort importieren, man darf keine Bibel mitnehmen. Juden dürfen theoretisch dort überhaupt nicht einreisen. Und das Volk wird also, sagen wir, in einer religiösen Zwangsjacke gehalten, die gar nicht übrigens unbedingt islamisch ist, sondern mehr der hanbalitischen Schule angehört. Alle anderen sind ja nicht toleriert dort. Und das ist nun der engste Verbündete des Westens. Das ist der Vorposten des Westens gegen Saudi-Arabien, wobei natürlich die Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten eine große Rolle spielt. Und Saudi-Arabien, dessen Dynastie zum Teil, nicht alle, aber unter den Tausenden von Prinzen, ist eine ganze Reihe von denen, die total verkorrupt sind und sündig im Sinne des Islam. Aber behalten ihre Herrschaft. Dann gibt es aber auch welche wahrscheinlich, die es sehr islamisch empfinden. Und die und auch die reichen Saudis, auch die reichen Emirate, kaufen sich frei gegenüber der eigenen Bevölkerung von ihren Sünden, indem sie die wahhabitische extreme Richtung des Islam exportieren. Und wo immer eine Moschee gebaut wird, ob es in Bosnien ist oder in Afghanistan, es ist meistens mit saudischem Geld getan. Und die Lehre, die wahhabitische Lehre, die wirklich unerträglich ist, die breitet sich aus.
Ist es nicht diese Situation ein bisschen der alten Welt geschuldet, sage ich jetzt einmal, der Welt des Kalten Krieges, in der der Westen sozusagen in diesem Teil der Welt dringend Verbündete brauchte, suchte und auch zum Wohle, jedenfalls in dem Glauben, zum Wohle Israels glaubte, auch gefunden zu haben, und hat man möglicherweise nicht rechtzeitig, ja, wie man landläufig sagt, die Kurve gekriegt? Also sprich, hätte man nicht früher einen Versuch machen müssen, hier eine andere Politik der Unterstützung zu wählen? Oder besteht angesichts des Ölreichtums derer, die da sitzen, überhaupt gar keine Alternative?
Nein, es gibt immer Alternativen in der Politik, aber die Europäer haben sich eingerichtet.
Stimmt, das haben wir dieses Jahr gelernt.
Das haben wir in diesem Jahr gelernt. Die Europäer sind bequem in ihrem Denken. Das gilt für uns allgemein, aber für die Politiker im Besonderen. Man hat die enge Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Regimen gesucht, aus zwei Gründen. Vor allem erstens, um die Flüchtlingsströme aus Schwarzafrika und Nordafrika übers Mittelmeer nach Europa zu unterbinden. Und diese Regime haben sich einbinden lassen in diesen Kampf gegen die Flüchtlinge, weil sie viel Geld bekommen haben, auch Waffen, Überwachungssysteme und dergleichen mehr, die man idealerweise dann auch gegen die eigene Bevölkerung einsetzen konnte. Und zum anderen sind es wichtige Verbündete im Kampf gegen Al-Qaida, gegen den radikalen Islam. Auch da waren diese nordafrikanischen Staaten gerne bereit, sich als Verbündete zu empfehlen, weil man im Schatten des Antiterrorkampfes noch die harmloseste, ich sag mal Frauenaktivistin beispielsweise, als Terrorverdächtige hat inhaftieren können. Und genau das ist passiert. Im Namen dieses Antiterrorkampfes wurde jedwede Opposition, aber wirklich jedwede, mundtot gemacht.
Ja, man hat ja das Gefühl, dass nicht nur wir so ein bisschen mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzen und schauen, was ist denn da los, sondern dass das möglicherweise hier in dem einen oder anderen Ministerium genauso ist. In Frankreich war es offenbar so, dass Präsident Sarkozy gesagt hat, man habe wohl die Lage der Menschen in Tunesien nicht ausreichend richtig einschätzen können oder so ähnlich war die Formulierung. Ja. Was bemerkenswert ist für ein Land, das so enge Verbindungen zu Tunesien hat
extrem
wie Frankreich.
Tunesien ist neben dem Libanon wohl das europäischste arabische Land und hat im Grunde auch, es war ja ein Protektorat, es hat einen Bay, also ist in der französischen Präsenz relativ gut davon gekommen. Und dort wären wirklich die Chancen einer breiten Zusammenarbeit gewesen, dass man sich dann auf Ben Ali geschützt hat. Das war ein großer Fehler der französischen Politik gewesen, genauso wie die französische Politik bzw. die französischen Dienste auch die Repression durch die Armee in Algerien begünstigt hat, weil sie Angst hatte vor der CIA und also vor der GIA, also vor den Gruppen Islamischer Armee, dass die auch, sagen wir, über das Mittelmeer überspringen könnten und Einfluss gewinnen könnten bei den zahllosen Algeriern in Frankreich.
Was tun? Wie gesagt, das schwankt ja alles so ein bisschen. Die Gefühlslage ist ja auch, glaube ich, in Deutschland angesichts der Bilder sehr unterschiedlich. Einerseits, ja, eine Protestbewegung, ein Volksaufstand gegen eine Diktatur. Auf der anderen Seite, oh je, wo kann das hingehen? Was bedeutet das für uns? Können wir politisch überhaupt noch Einfluss nehmen? Die Kanzlerin ist nach Israel gereist, ich glaube aber turnusmäßig. Können wir noch Einfluss nehmen auf das, was da passiert? Oder sind wir nur noch Zuschauer?
Ja, wir sagen immer von den Chinesen, sie seien unmoralisch, weil sie mit allen möglichen Ländern der Welt Handel treiben, sehr intensiv, auch sehr viel Infrastruktur machen und überhaupt nicht danach fragen, wie das Regime ist, ob das Menschenrechte, ob die Menschenrechte geachtet werden oder nicht.
Und das wird man Chinesen selber.
Aber im Grunde ist es eine realistische Einstellung, dass sie sagen, die Völker selber sollten entscheiden. Wenn sie schon einen Aufstand machen, also in Schwarzafrika, dann sollen sie eben ihren Aufstand machen. Aber wenn der Westen, dann sagen wir sich, nur die Länder raussuchen, die ihrem Konzept passen und seien sie noch so repressiv und seien sie noch so diktatorisch, teilweise ist Saddam Hussein ein enger Verbündeter des Westens gewesen, dann wirkt eben die ganze Predigt von Demokratie und Selbstbestimmungsrecht, freier Presse und so weiter extrem heuchlerisch.
Aber ist das nicht ein Stück europäischer, wie soll ich sagen, da geht es ja schon ans Eingemachte. Also ich kann mir keine europäische Außenpolitik vorstellen, die gleichgültig gegenüber dem ist, was in dem Land passiert, mit dem wir Handel, Wandel oder auch kulturellen Austausch treiben. Das kann uns ja, oder muss es uns egal sein?
Nein, das findet aber statt.
Es geht ja nicht darum, dass uns das egal sein soll. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass sich die Bundesregierung, dass sich die europäische Politik allgemein sehr viel deutlicher gegen Herrn Mubarak ausspricht, dessen Zeit nun wirklich abgelaufen ist. Mir fallen die großen Widersprüche auf unserer, der westlichen Politik. Ich erinnere mich noch gut, wie im Juni 2009 auf dem Höhepunkt der iranischen Revolte, als die Opposition um den Wahlsieg betrogen wurde, alle europäischen Politiker, auch in Deutschland, egal welcher politischen Couleur, gar nicht genug fordern konnten, dass dieses furchtbare Regime nun endlich zurücktreten
möge. Ja,
aber
eine Intervention hätte doch niemand in Deutschland hier akzeptiert. Es hätte doch niemand akzeptiert, wenn man gesagt hat, wir greifen da jetzt aktiv in irgendeiner Form ein.
Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt eingreift im Sinne von Soldaten runterschicken. Ich meine, das Tolle an der Entwicklung in Afghanistan, in Ägypten, in Tunesien ist doch, dass hier das Volk selber sein Schicksal versucht, in die eigenen Hände zu nehmen. Wir, sage ich mal verallgemeinern, vor allem unsere amerikanischen Freunde, haben geglaubt, sie könnten mit Waffengewalt im Irak, in Afghanistan Demokratie herbeibomben. Das Ergebnis ist ein politisches Trümmerfeld mit einer pseudodemokratischen Fassade, die irgendwann keine Zukunft mehr haben wird, auch kollabieren wird. Und trotzdem, da engagieren wir uns in Afghanistan, da haben wir Geld für, Milliarden, da schicken wir Soldaten hin, die zum Teil sterben. Hier in Ägypten haben wir das viel einfacher, viel billiger. Da können wir Demokratie aktiv fördern, auch ohne jetzt einen fragwürdigen Krieg zu führen. Ich wünschte mir, dass unsere Politiker über ihren provinziellen Tellerrand einmal hinausdächten und sehen, wo die gemeinsamen Anknüpfungspunkte sind. Es gibt ja lange genug schon einen euromediterranen Dialog und man muss die Leute dort mit ins Boot nehmen und wir müssen wegkommen von einer Schwarz-Weiß-Betrachtung des Islam und der islamischen Welt nach dem Motto, das ist alles potenziell bedrohlich, weil muslimisch und bartträgend.
Aber wenn ich mir die innenpolitische Situation, Politik neigt ja dummerweise dazu, auch selbst bei außenpolitischen Fragen immer auf die Innenpolitik zu schauen, das haben wir ja mehrfach in den letzten Jahren auch hier erlebt. Wenn ich mir vorstelle, eine Situation, in der man sagt, wir fördern hier einen Prozess, der ein Demokratisierungsprozess, der am Ende dazu führt, dass es uns, dass wir keine Kontrolle mehr darüber haben, wer zum Beispiel hier zu uns kommt, also sprich es keine Zuwanderungskontrolle oder sonstiges mehr gibt oder dieses jedenfalls schwieriger ist umzusetzen, das hält doch hier in Deutschland keiner durch. Also ist es wirklich, was ist unser Interesse dort? Was ist das, was wir unterstützen sollten oder auch nicht?
Wir verhandeln ja mit einem so entsetzlichen Mann wie Muammar al-Gaddafi, der wirklich ein internationaler Terrorist ist, nicht? Der wirklich nach Den Haag gehören würde. Viel weniger als diese armen Afrikaner oder Balkanleute, die man da hinschickt. Und also insofern sind wir in der Beziehung ja sehr, sehr flexibel. Aber ich warne davor etwas, wenn jetzt diese Revolte in Ägypten und Tunis, vielleicht auch morgen woanders, stattfindet. Man sollte auch diese Bewegung von hier aus nicht allzu sehr unterstützen, sonst gerät sie auch in den Verdacht, ein Instrument des Westens zu sein. Nicht wahr?
Also
es ist gar nicht förderlich, wenn wir jetzt also nun mit großer Begeisterung hinter ihnen stehen, nämlich dann geraten in den Verdacht, ebenfalls zu einem Westen, ein Instrument des Westens, um funktioniert zu werden. Und es kann durchaus sein, entgegen den Behauptungen, die ich höre, dass die Masse der Bevölkerung, die Fellahen in Ägypten oder auch die tunesischen Bauern, die ja doch tief im Islam wurzeln und in einem sehr friedlichen Vierten Islam im Allgemeinen, dass die, sagen wir, den Moslembrüdern dann doch die einzige wirkliche Organisation dort ist, ihre Stimmen geben. Dann muss man sie nicht sofort verteufeln, sondern man muss versuchen, mit denen zu sprechen. Wir sprechen ja nie mit der islamischen Seite. Ich sage nicht die islamistische Seite. Mit der islamischen Seite reden wir. Das ist auch der Fehler in Afghanistan, dass wir mit denjenigen, die ohnehin gekauft sind oder Marionetten sind, sprechen, aber mit dem wirklichen Gegner oder dem potenziellen Gegner oder dem Widerspieler oder der Idee, der anders ist, überhaupt nicht reden.
Ja, aber ist das, ich versuche mir das einfach nur vorzustellen, ein deutscher Außenminister, der versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Islambruderschaft in Kairo, es fällt ein bisschen schwer, sich das vorzustellen.
Anwar Sadat war früher Muslimbrüder gewesen.
Die Frage ist, ob wir, wie soll ich sagen, genügend politischen Willen aufbringen und genügend Geduld oder auch genügend Mut hätten,
Kenntnis,
um einen solchen Prozess wirklich abzuwarten? Also mir ist da so ein bisschen...
Es geht sicherlich nicht darum, dass der deutsche Außenminister nun gleich Kontakt aufnimmt mit den Muslimbrüdern, aber es ist ja schon viel getan, wenn man anfängt, die Dinge differenziert zu betrachten. Zur Kenntnis nimmt, dass die Region nicht statisch ist und dass es natürlich auch verschiedene Blickweisen gibt auf die bestehenden Probleme. Der Nahostkonflikt ist einer, der die Beziehungen zwischen Europa und der arabischen Welt immer wieder als problematisch gestaltet. Und wenn man sich fragt, wo steht die Europäische Union in diesem Konflikt, wo steht Deutschland in diesem Konflikt, dann kann man sich nur wundern angesichts der Nachlässigkeit, mit der man zwar die Palästinenser immer wieder in die Pflicht nimmt, nie aber die israelische Seite. Das ist aus arabischer Sicht völlig unerklärlich. Eine Lösung dieses Konfliktes beispielsweise besteht nicht darin, dass man, wie Benjamin Netanyahu in Israel es vorschlägt, nun erst recht an Herrn Mubarak fest, sondern die Lösung könnte darin bestehen, dass man Druck auf alle Beteiligten ausübt, nun wirklich mal in der Sache voranzukommen, besetzte Gebiete aufgibt, Siedlungen auflöst. Da wäre ein wichtiger Schritt nach vorne gemacht und das hat Rückwirkungen auf die islamische Welt. Was wir bei uns in der Regel nicht begreifen, vor allem die Politiker nicht, der politische Islam, so unsympathisch er uns ist, ist vielfach das Ergebnis einer verfehlten westlichen Politik, die durch militärische Intervention und durch die Unterstützung der falschen Leute erst stark gemacht worden ist.
Aber ist es nicht am Ende so, in Deutschland gibt es nun einmal aus gutem Grund die Staatsräson, dass alles das, was Israel gefährden kann, uns nicht kalt lässt und wir es auch entsprechend versuchen zu unterbinden. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, wie man verhandeln soll mit Menschen, die am Ende sagen, diesen israelischen Staat, diesen jüdischen Staat darf es nicht geben. Das ist ja auch der Grund, die Ursache offenbar, warum man bisher mit solchen jedenfalls nicht öffentlich verhandelt, offenbar hinter den Kulissen. Nein, schon.
Die Deutschen müssen sich in der Frage zurückhalten. Wir haben da sowas Entsetzliches auf uns geladen. Unser Verhältnis zu Israel ist anormal. Deswegen, wenn man zum Beispiel eine Schutztruppe da aufgestellt würde zwischen den Parteien, wäre ja vielleicht mal notwendig, um eine Ordnung zu schaffen, wenn man überhaupt daran denkt, an die sehr vage Perspektive eines palästinensischen Staates. Aber um Gottes Willen keine Deutschen da reinschicken. Das ist die Situation. Die Deutschen können nicht auf Juden schießen, zum Beispiel. Das geht nicht. Also da sind wir voreingenommen. Aber für die Amerikaner stellt sich die Situation natürlich anders. Und das nächste Regime in Ägypten, wie immer es sein wird, es wird weniger eng mit den gemäßigten Palästinensern, wie Mahmoud Abbas, der hier beinahe als, von den Arabern als Kollaborateure der Israeli betrachtet wird. Ja,
die jüngsten Veröffentlichungen, WikiLeaks.
Die Hamas ist durch eine reguläre Wahl an die Macht gekommen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, durch ein Mehrheitswahlrecht, das, wenn es ein Verhältniswahlrecht gegeben hätte, niemals geklappt. Das ist übrigens auch etwas, was selten diskutiert wird. Die haben ja nur sehr wenige Stimmen mehr bekommen als die PLO und haben trotzdem einen riesen Vorsprung gehabt am Ende, weil es dort ein Mehrheitswahlrecht ist. Das ist ein anderes Thema. Also das heißt, die Frage ist, inwieweit die tatsächlich die Menschen vor Ort vertreten, ist ja noch die nächste Frage. Ja,
es ist natürlich so, dass sagen wir, der Zustand an der Gaza-Grenze, nicht wahr, an dem berühmten Philadelphia-Korridor dort, wie der sich verändern will, weiß man nicht. Ich bin dort noch unlängst gewesen, auf der ägyptischen Seite. Und die Ägypter wissen genau, wo die Tunnels durchgehen. Und das heißt, machen wir einen zu und dann lassen wir wieder durch. Ich weiß nicht, wie die Situation ist. Aber von dort aus kann man natürlich die Dinge in Gaza außerordentlich stark beeinflusst, dann kommt die Frage des Suezkanals dazu.
Ja.
Die Kontrolle des Suezkanals. Und man sollte schon versuchen, dass vernünftige Leute in Ägypten an die Macht kommen. Ich sehe allerdings in Ägypten ein Szenario, was bedenklich erscheint. Also die Regierung dort hat also nicht die Nerven verloren wie in Tunesien offenbar. Mubarak hat sich wohl damit abgefunden, zumal dass sein Sohn Gamal nicht sein Nachfolger wird. Das war sowieso schon damals der General Suleiman im Gespräch als Nachfolger, der 72 Jahre alt ist. Aber er hat sich mit seinen Generalen zusammengesetzt. Er hat in der Armee einen starken Rückhalt, auch vor allem bei der Luftwaffe. Er hat ja die Luftwaffe kommandiert und ganz gut sogar im Yom Kippur-Krieg. Deswegen auch die Flugzeuge, die so tief niedrig gegenüber der Stadt. Und dass die dann am Ende nicht so darauf
machen. Das ist noch nicht ausgemacht, sagen Sie, dass sozusagen die vielleicht Mubarak möglicherweise abtreten muss, aber dass sozusagen der Herrschaftsapparat bleibt.
Ja, das halten Sie für denkbar? Gewisser Herrschaft. Ich glaube nicht, dass Suleiman als Chef der Sicherheitskräfte dafür geeignet wäre, ein neuer Präsident zu werden.
Okay.
Da musste man sehen, was da ausgekugelt wird. Aber die Armee in Ägypten ist intakt und ist von der Bevölkerung auch teilweise respektiert. Es ist ja eine wehrpflichtige Armee. Und sie hat sich ja bisher auch anständig verhalten. Aber andererseits gibt es so ganz miese Tricks dabei, dass man zum Beispiel die Polizei praktisch aufgelöst hat und die Stadt den Plünderern, dem Mob, den Verbrechern ausgeliefert hat, um die Bürgerschaft gegen die Revolte aufzubringen.
Lassen Sie uns noch mal einen Blick in den letzten Minuten, die wir haben, auf das werfen, was es für Konsequenzen für uns haben kann. Zunächst einmal die Einschätzung. Bei Tunesien hat man schon gesagt, das könnte sozusagen erst der erste Dominostein sein. Jetzt hat es sich bewahrheitet mit Ägypten. Man spricht davon, Jemen könnte es losgehen, Algerien, Libyen, Jordanien. Im Libanon haben wir schon eine andere Situation. Wird es einen Flächenbrand geben? Und was heißt das konkret, oder was hieße das konkret für uns? Außer dass man im Tauchen vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat die nächste Zeit.
Also den Begriff Flächenbrand in diesem Zusammenhang, den finde ich ehrlich gesagt zu negativ besetzt. Ich sehe keine Brandstiftung darin, wenn sozusagen Demokratie sich in der Region durchsetzt. Repräsentative Regime. Wir haben ja auch in Osteuropa nicht gesagt, oh mein Gott, jetzt haben die Polen den Kommunisten abgewählt, die DDR ist nicht mehr, nachher fällt am Ende auch die Sowjetunion auseinander.
Reden wir von Dominostein.
Also da haben wir eine ganz andere Wahrnehmung gehabt damals. Ja. Und ich denke, man sollte es erstmal positiv sehen, was dort passiert. Das ist wirklich, um es nochmal klar und deutlich zu sagen, eine historische Zäsur, auch ausdrücklich an die Adresse deutscher Politiker gesagt, Leute, wacht auf, es ist wirklich vergleichbar mit dem Fall der Mauer von Berlin. Nehmt zur Kenntnis, dass das nicht eine Episode ist arabischer Geschichte, sondern das ist ein epochaler Wandel und reagiert verantwortungsbewusst auf das, was hier geschieht. Klar, es wird eine Phase der Unsicherheit geben, möglicherweise auch Anarchie. Problematisch wird es, wenn in Saudi-Arabien die Dinge in Fluss geraten sollten, weil dann die Ölpreise anziehen werden, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt keine Alternative zu einer Demokratisierung in der arabischen Welt. Wir sollten es begrüßen, wenn die Völker dieses selber unternehmen, denn die Modelle Irak und Afghanistan sind nicht die Alternativen.
Also was Saudi-Arabien betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass im Falle eines Umsturzes die amerikanische Armee sogar intervenieren würde. Das Land besteht ja aus Oasen, also aus Inseln in der Wüste, dass sie gleichzeitig also alle entflammen, ist unwahrscheinlich. Und das Land wäre relativ leicht. Es gibt ja einen Präzedenzfall, als es, glaube ich, 1979 den Aufstand in Mekka gab und die heiligen Städte schon besetzt waren von einem Nachkommen des Propheten. Zudem ist die ägyptische Armee, auch die Nationalgarde, die Haris al-Wattani, nicht fertig geworden mit denen. Sie haben französische Gendarmen reingeholt. Ich weiß nicht, ob die schnell zum Islam übergetreten sind, pro forma, um das mit jordanischen Kommandos da niederzukämpfen. Also ich glaube, in dem Falle würde Amerika sich militärisch engagieren.
Also nochmal die Frage, was bedeutet es für uns, was kann es für uns bedeuten? Bisher, die Welt ist ja oft einfach und auch ungerecht. Oft sehen wir diesen Teil der Welt eben entweder als touristisches Ziel oder als Erdöllieferant. Das Problem scheint aber zu sein, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, dass viele Menschen dort einfach nicht mehr genug zu essen haben oder nicht mehr ihr Essen bezahlen können oder nicht mehr ein auskömmliches Leben haben. Und wer immer die Verantwortung dort übernimmt, wird diese Aufgabe nicht leichter meistern können in einer Welt, in der am Ende das diejenigen, die was essen wollen, gegen den Tank der westlichen Welt mit Biosprit aufnehmen müssen, diesen Kampf. Also sprich, was kann sich denn positiv ändern, außer dass das Gefühl in Freiheit zu verhungern, sage ich jetzt mal.
Nein, das so schlimm provokant. Wird es nicht kommen. Es ist ja so, dass die arabische Welt durchaus Potenzial hat. Nehmen wir Algerien, Libyen, die Golfstaaten. Es ist ja Kapital da, es ist Geld da. Und es ist auch in Ägypten so, dass das Land ja nicht per se arm wäre, nur es gibt nicht mal ansatzweise eine Verteilungsgerechtigkeit. Klar ist, wir bekommen jetzt eine neue Ära, von der niemand weiß, in welche Richtung sie sich entwickelt. Da wird es sehr viele Rückschläge geben, da wird es auch böse Überraschungen geben, da wird es auch so manchen Mafia-Burschen geben, der sich jetzt läutert, so wie in der ehemaligen Sowjetunion aus gestandenen Kommunisten auf einmal Oligarchen geworden sind, die sich schamlos selbst bereichert haben.
Das ist auch oft keine lupenreine Demokratie, was
wahrhaftig
wir da haben.
Wahrhaftig nicht. Und natürlich kann Ähnliches auch dort passieren, aber ich glaube, was mich optimistisch macht, das ist, dass wirklich die Jugend, also ich sag mal alles, was jünger ist als 30, die stehen alle hinter dieser Revolution, hinter diesem Umbruch, und es wird nicht mehr möglich sein, dass ein Potentat kommt und sagt, so, ich kaufe jetzt den Protest auf und ich mache jetzt mit Hilfe der Geheimdienste weiter, so wie bisher. Das ist nicht mehr gegeben. Und ich glaube auch, dass diese Veränderungen positive Einflüsse nehmen mit Blick auf unsere Wahrnehmung des Islam und der Araber hier bei uns in Deutschland. Wir haben ja so manchen, der glaubt, Araber hätten per se einen genetischen Defekt. Ich glaube, jetzt haben wir eine andere Situation.
Das war einer und der hat 1,5 Millionen Bücher verkauft.
Das ist das Problem. Und
aber nicht wegen dem Satz.
Nein, nicht wegen mich. Aber deswegen wird er kritisiert.
Auf jeden Fall glaube ich, dass die Wahrnehmung des Islam und der Araber bei uns auch mittelfristig eine andere werden wird. Dieses Klischeehafte, überall droht der Islam und droht dieses, droht jenes und so weiter, das wird einer differenzierenden Wahrnehmung weichen müssen, und das ist auch gut so.
Warum gelingt es, wenn wir schon bei dem Thema sind, warum gelingt es bestimmten islamischen Staaten, nämlich dann, wenn sie, wenn man etwas weiter wegschaut in die Philippinen und in diese Gegend, Malaysia, wieso gelingt es dort, einen Islam zu etablieren, der die Menschen durchaus oder der einen Wohlstand erzeugen und garantieren kann? Und warum gelingt das der arabischen Welt? Liegt es wirklich dann nur an den Potentaten und die sich da die Taschen voll stopfen?
Als nächstes Mal, die Philippinen sind ein überwiegend christlich-katholisches Land, und die Regierung ist katholisch und kämpft seit Jahrzehnten gegen die Moro-Befreiungsfront, gegen die schon die Amerikaner gekämpft haben, gegen die schon die Spanier gekämpft haben.
Mein Fehler.
Die halten
dafür
sich,
sind sie da.
Und die sind Und das Land ist bitterarm. Das ist übrigens ein Skandal, dass ein Land, das nach westlichen Prinzipien angeblich regiert wird, das ärmste Land Südostasien ist. Was Malaysia betrifft, das ist ein ungeheuer reiches Land. Wir haben eine starke chinesische Minderheit, die wahrscheinlich auch für den Wohlstand im Wesentlichen sorgt. Aber die malaysische Urbevölkerung, nicht wahr, die Söhne des Bodens, wie sie sich nennen, und die Regierung und auch die Armee in den Händen haben, werden mehr und mehr islamisch. Ich habe bei Malaysia aufgesucht, keine einzige Frau ein Kopftuch getragen. Inzwischen tragen die Frauen nicht nur eine Schleier, sondern Handschuhe sogar in dieser Hitze. Und das einzige Land, wo man den Christen, die dort sind, verbieten wollte, zu Gott zu beten, unter dem Allah, die christlichen Maroniten des Libanon, die Katholiken sind, wenn die auf Arabisch beten, ist Gott natürlich Allah. Aber nein, in Malaysia, nein, ist man da intolerant. Da ist eine Tendenz seit 1954 zur Islamisierung und sogar zu einer gewissen islamischen Intoleranz, die es anderswo nicht gibt.
Im Iran wird es keinen zweiten Versuch geben einer grünen Revolution oder wird am Ende das, was in Ägypten und Tunesien passiert und anderswo, dort nochmal einen neuen Anlauf bringen?
Die iranische Opposition wünscht sich das. Oppositionsführer Mousavi hat gerade zu Protokoll gegeben, dass der Flächenbrand oder dass die Umwälzung, die wir jetzt erleben, ausgelöst worden sei durch die iranische Erfahrung. Dem würde ich nicht ganz zustimmen, aber nichtsdestotrotz, im Iran registriert man natürlich sehr wohlwollend, was in Tunesien und in Ägypten passiert. Aber gleichwohl, dieser Frühling, den wir hatten im Sommer 2009, der wird sich nicht wiederholen. Das Regime Ahmadinejad sitzt sehr, sehr fest im Sattel, weil es die Unterstützung hat, weiter Teile der Bevölkerung außerhalb von Teheran, die bürgerliche Mittelschicht dort, sie unterstützt sie nicht, aber das flache Land tut es durchaus. Es gibt leider keine Vorstellung, also es gibt nicht die Möglichkeit, sich das Regime in Teheran wegzudenken. Es sitzt deutlich fester im Sattel als die Herren in Saudi-Arabien oder in Ägypten.
Genau das. Und es ist im Grunde das liberalste Regime unter all denen. Es gibt verschiedene Parteien. Ahmadinejad kann von einem Tag zum anderen abgesetzt werden. Und dann im Iran hat sich der Islam auch relativ sozial verhalten gegenüber Südteheran, wie es früher war und wie es heute aussieht. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Den Leuten geht es besser. Und sie produzieren, sie können nicht mehr aus dem Ausland viel importieren, also sie produzieren ihre Autos zurzeit selbst und zu spottbilligen Preisen, sodass also die Leute nicht schlecht leben im Iran. Und dann gibt es im Iran doch erhebliche Meinungsunterschiede, dass ein Mann wie Rafsanjani zum Beispiel weiterhin agitieren kann und andere auch, ist bemerkenswert.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, mit einer Brutalität niedergeschlagen, dieser Versuch eines Aufstandes oder der Versuch, irgendwie eine demokratische Wahl wenigstens halbwegs als demokratisch zu sehen, der ist ja nun wirklich an übelsten Schlägereien.
Nun ist natürlich so, die Aufstandsbewegung hatte auch keine wirkliche Führungsgestalt. Mousavi war der Nachfolger von Bazargan gewesen, der sehr vernünftig ist, der erste Ministerpräsident von Khomeini. Und als der mit großer Wertschätzung abgesagt kam dann Mousavi und der hat eine Repression durchgeführt. Und die Führer der Reformer im Moment sind auch sehr oft die Leute, die damals die amerikanische Botschaft gestorben haben.
Verstehe. Letzte Frage, wir haben nur noch eine Minute. Nochmal ein Blick auf Ägypten. Eine mutige Prognose. Wird es am Ende El-Baradei sein, der dort sich an die Spitze setzen kann und auch derjenige sein, der die Situation dann beruhigt?
Morgen wird ein ganz entscheidender Tag werden, denn dann will die Opposition auf die Straße bringen. Das wird also wirklich möglicherweise der Tag der Entscheidung. Wenn die Armee klug ist, wird sie sich von Mubarak trennen und Baradei als ihren Kandidaten benennen, der eine Übergangsregierung bildet. Denn die Armee riskiert sonst, dass sie ihre Glaubwürdigkeit in der eigenen Bevölkerung verliert.
Ich bedanke mich sehr herzlich für ein wirklich sehr aufschlussreiches und sehr kenntnisreiches Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es war für die Zuschauer auch sehr hilfreich und lehrreich. Vielen Dank. Sie bleiben bitte bei Phoenix und nächsten Montag begrüßt Sie von dieser Stelle Michael Herz.